Bei Ihrer nächsten Buchung eines Inserats erhalten Sie eine Premium-Platzierung auf ImmoScout24 für einen Monat geschenkt. Das hört sich nicht schlecht an. Was habe ich wohl gerade gemacht? Ich habe gerade den Gutscheincode Immocation26 eingegeben bei ohne-makler.net/Gutschein. Was ist das Ganze? Ohne Makler ist ein langjähriger Partner von uns und das nicht ohne Grund. Es macht einfach eine ganze Menge Sinn, diesen Service zu nutzen. Hendrik, der Gründer, hat da wirklich was Tolles aufgebaut und zwar eine Plattform, auf der ihr eben eine Immobilie inserieren könnt und zwar sowohl für den Verkauf als auch für die Vermietung. Und euer Inserat wird dann verteilt über alle bekannten Plattformen ImmoScout, ImmoWelt, eBay Kleinanzeigen und was es sonst noch alles so gibt. Und das auch noch im Vergleich günstiger wie eine Einzelannonce bei Immobilien-Scout. Ja, die haben einfach ziemlich gute Verträge und deshalb könnt ihr davon profitieren. Wenn ihr jetzt also auch noch den Gutscheincode nutzt, und zwar nochmal ohne-makler.net/Gutschein und dann Immocation26 eingibt, dann gibt's eben auch noch diese Premium-Platzierung für einen Monat geschenkt. Ich glaube, das lohnt sich sehr. Deshalb nochmal ohne-makler.net/Gutschein und da dann Immocation26 eingeben. Ganz viel Erfolg wünschen wir euch beim Vermieten und beim Verkaufen. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge.
Wir erleben beides, Preisreduktion, aber wir sehen auch, dass Eigentümer immer wieder die Vermarktung pausieren und dann zu einem anderen Zeitpunkt es wieder probieren. Aber deswegen, wenn man da mal guckt, 150 Tage um den Dreh herum spätestens, dann weiß man, okay, das Objekt steht schon länger am Markt, hier ist ein größeres Verhandlungspotenzial auf jeden Fall dann da.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wie haben sich die Angebotspreise in den letzten 12 Monaten entwickelt? Welche Vermarktungs- und Verhandlungspotenziale gibt es am Markt? Wie haben sich in den letzten 12 Monaten generell die einzelnen Assetklassen Lagen entwickelt? Und welche Objekte machen vielleicht aktuell für uns in der Akquise als Investoren und Kapitalanleger, Anlegerinnen am meisten Sinn? Darüber wollen wir heute sprechen, nämlich mit Hani von unserem Partner ohne-makler.net. Hallo Hani.
Hallo Martin.
Genau, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Du hattest ja vor etwa 12 Monaten schon mit Marco ein Gespräch zu ähnlichen Fragestellungen und wir wollen uns genau heute vor allem im Fokus die letzten 12 Monate anschauen und eben auf Daten zugreifen von ohne Makler, auf deine eigene Erfahrung zurückgreifen, denn du bist ja auch direkt im Gespräch, ne, mit vielen Eigentümern. Aber erzähl doch mal gerne kurz zu dir und zu ohne Makler. Was macht ohne Makler eigentlich, Kurzfassung, und was ist deine Rolle? Warum sprechen wir heute
über? Alles klar. Fangen wir kurz zu mir an. Ich bin Hani, genau. Ich begleite alle ohne Maklerkunden in der Vermietung und im Kaufen und berate sie mehr oder weniger bei Fragestellungen im 1:1. Kümmere mich direkt um unsere OM-Premium-Kunden. Das ist sozusagen ja unsere Maklerleistung in Anführungsstrichen. Und begleite natürlich oder kümmere mich auch um alle Neubauprojekte und spreche da dementsprechend auch mit den Bauträgern immer im 1:1 oder mit teilweise Maklern, die auch über uns dann dadurch vermarkten. Genau. Ansonsten, was ja ohne Makler macht, ist ja den meisten eigentlich auch ein Begriff, ist wahrscheinlich klar. Wir sind das Portal, wo man mit einer Anzeige wirklich möglichst breit streuen kann auf alle anderen Portale. Spart Arbeit, spart Zeit, spart Geld. Und gleichzeitig ist es mittlerweile ja auch möglich, seit einem guten Jahr, dass man seine Immobilie über unser Portal bewerten kann und sozusagen den Wertverlauf in unserem Tracker sozusagen nachverfolgen kann.
Okay, und deswegen ist es genau spannend, ne? Weil Eigentümer bei euch Immobilien, das schon seit mehreren Jahren, du bist direkt auch als Ansprechpartner für viele Eigentümer zuständig. Das heißt, du hast jetzt Zugriff auf die Daten und auf direkte Gespräche, die du ja führst über Jahre hinweg schon. Deswegen lass uns gerne mal anfangen und vor allem, wie gesagt, fokussieren auf die letzten 12 Monate. Du kannst gerne nochmal die letzten Jahre so einen Kontext, ne, reingeben. Aber was hast du beobachtet in den letzten Jahren und vor allem 12 Monaten bezogen auf Kaufpreise und Mieten bei euch im Portal?
Alles klar, machen wir mal einen kurzen Schnelldurchlauf. 2022 Zinswende, da hat es angefangen mit den höheren, sag ich mal, mit den längeren Vermarktungsdauern. Viele Eigentümer haben die Zeit noch klein geredet, 1% statt 4%. Und der ganze Markt reagiert ja immer zeitverzögert auf so Zinsänderungen. Und das war wieder eigentlich ein Paradebeispiel aus dem Lehrbuch, wie sich sowas entwickelt. 2023 kam dann die größere Preiskorrektur. Wir haben dann schon gesehen, Vermarktungszeiten steigen von irgendwie für Wohnungen von durchschnittlich 40 Tage, sind wir dann schon bei fast 55 Tagen um den Dreh herum. Bei Häusern gleiches Verhältnis dann auch, zieht sich ordentlich nach oben. Und die Preise fallen halt wirklich ordentlich. Und so zum Ende von zu Ende 23, eher Anfang 24, kamen dann schon die ersten Laute mit Bodenbildung gefunden. Ist auch immer schwierig, muss man dazu sagen, ne, weil es halt je nach Lage unterschiedlich immer ist. Das heißt, wir hatten dann bis Ende oder eigentlich immer noch so ein bisschen, aber auf jeden Fall bis Ende 24 dann immer noch so ein durchwachsenes Bild. Also während eine Hälfte sagt, Preise steigen wieder, ich bin wieder euphorisch, es geht wieder los, jetzt ist die beste Zeit zum Verkaufen, sagen andere, es geht immer noch eigentlich runter, in der Region wird nichts verkauft. Also es ist dann ganz subjektiv für viele, die da draußen sind. Deswegen ist so ein allgemeiner Blick auch immer auf die Zahlen, als ich mir das jetzt hier in Vorbereitung für das Gespräch angeguckt habe, immer so ein bisschen, ja, holt einen wieder runter auf den Boden, ne, wenn man das so wieder so in Overall quasi einfach sich anguckt. Und ansonsten größte Auffälligkeit natürlich, also jetzt Ende 2024, vor allem 2025 jetzt, Bodenbildung vielerorts erreicht, Preise ziehen im allgemeinen Schnitt wieder etwas an. Mietpreise haben sich aber deutlich, deutlich stärker entwickelt als jetzt die Verkaufspreise natürlich. Die Verkaufspreise waren jetzt irgendwie im Verhältnis von, was waren das, 1-3% im Schnitt. Aber die Mietpreise, da kann man schon durchaus reden, dass wir mancherorts wirklich um die 20% auf Mietpreissteigerungen tatsächlich haben.
Also jetzt auch mal auf Kaufpreise bezogen, weil du hast gesagt, 2023 Vermarktungsdauern sind gestiegen, was logisch ist auch, weil, wie du sagst, ne, Märkte, Immobilienmärkte, habe ich auch im Studium gelernt, reagieren träge auf Marktinterventionen und Ereignisse. Das heißt, 55 bis 60 Tage, 2024 hast du gesagt, hat sich das so leicht stabilisiert oder da gab es einen Seitwärtstrend?
Genau, richtig. Es ging da schon runter, Spannweiten waren ein bisschen weiter dann, aber wir waren da schon irgendwo dann wieder bei 46 Tagen um den Dreh herum dann. Für Wohnungen, Häuser also 55 Tage, so 50, 55 Tage und jetzt im letzten Jahr so im Schnitt 39 bis 41 und Häuser bei 47 bis 50 so um den Dreh herum. Also es hat sich mehr oder weniger wieder gefangen und wir können das vor allem auch daran sehen, dass die Leute wieder, dass sich wieder mehr bewegt, einfach weil in Summe auch deutlich mehr Objekte wieder an den Markt gegangen sind. Aber deutlich mehr Verkaufsobjekte, muss man dazu auch sagen. Also im Gesamtverhältnis Mietobjekte weniger stark, aber Verkaufsobjekte deutlich, deutlich mehr.
Okay, was ja in der Summe dann passt, weil wir haben mehr Verkaufsobjekte, also mehr Angebot. Aber der Markt ist dynamisch, weil die Vermarktungsdauer sich stabilisiert hat, wieder fast auf das Niveau von vor der Zinswende. Wenn ich das richtig. Und gleichzeitig
fast, genau.
Passt. Und gleichzeitig haben wir aber weiterhin steigende Mieten.
Ne? Genau.
Nehme ich so da.
Genau.
Und was würdest du sagen, was ist so der häufigste oder was sind die häufigsten Gründe für den Verkauf? Weil du hast ja die Gespräche mit den Eigentümern, das ist auch spannend, ne? Warum gibt es jetzt so ein hohes Verkaufsvolumen am Markt? Was denkst du?
Genau, also die klassischen Fälle wie Scheidung, Erbfall, Trennungen, die gibt es immer. Das hat sich jetzt in meinen Augen nicht erhöht. Ich muss auch dazu sagen, in meiner eigenen Bubble, wenn ich da mit den Leuten spreche, höre ich immer und immer häufiger Thema Auswanderung natürlich mit dazu. Also das heißt für mich deutlich, deutlich mehr als in den Jahren davor. Ich bin jetzt bei Ohne Makler seit knapp 4 bis 5 Jahren sogar, müssten jetzt knapp sein. Und jetzt im letzten Jahr ist mir das aber extrem stark aufgefallen. Also dass jetzt immer mehr Eigentümer halt einfach ansprechen, sie möchten auswandern, sie möchten das Land verlassen. Und deswegen, aber es ist vielleicht definitiv meine eigene Bubble. Das muss man dazu halt auch immer sagen. Ne? Das ist mein eigener Blick, weil ich halt mit denen einfach rede und einfach das halt auch so irgendwie mitkriege. Und das sind natürlich viele ältere Menschen auch dabei. Ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Aber es war auffällig. Das ist zumindest eine Kerngruppe, die mir hängen geblieben ist. Und die andere Kerngruppe, die mir hängen geblieben ist, sind Anbieter von Ferienhäusern, Ferienwohnungen. Die sind mir auch jetzt stark hängen geblieben, weil irgendwann habe ich mir auch mal gedacht, so jetzt werden es irgendwie immer mehr Objekte von Ferienhäusern. Ich kenne mich in dem Bereich jetzt immer mehr und immer besser und besser aus, weil ich mit so vielen unterschiedlichen Menschen spreche. Und woher kommt das eigentlich? Und dann ist mir aufgefallen, weil ich jetzt wirklich mit mehr Ferienhäusernbesitzer quasi spreche. Und da waren auch die Gründe eigentlich recht durchwachsen. Also der kleinste Teil verkauft, weil sie halt irgendwie auch auswandern möchte oder andere Gründe hat, wie auch immer. Aber ein größerer Teil war halt einfach, weil die Auslastungsquoten einfach nicht mehr so sind, wie es halt vor Corona war. Oder kurzzeitig zu Anfang Corona, wo halt alle die Sperren mehr oder weniger ignoriert haben oder viele. Aber da ist mir das jetzt auch schon aufgefallen. Also dann, ich frage auch immer nach, ob die einen Track Record haben der letzten Jahre, wie die Auslastungen waren, ob es da groß was verändert hat. Und dann sieht man halt da auch, okay, für viele war halt das ein Hauptgrund zu sagen, ist nicht mehr so, wie es vorher war. Meine Prognose, es wird immer schlechter, Preise steigen, Leute können sich weniger leisten, fahren weniger in Urlaub. Und dann waren halt viele, dass sie halt gesagt haben, ich gib's lieber ab und mach mal was anderes damit, mit meinem Geld.
Konsequenz für mich könnte daraus sein, dass es jetzt spannend sein könnte für Investoren, die sich auf Sondervermietungen, ne, spezialisieren, vielleicht eben Ferienvermietungen, weil ja vielleicht eben dadurch jetzt immer mehr Angebot, ne, an den Markt kommt.
Genau, also zumindest ist das, wie gesagt, mein Eindruck jetzt erstmal.
Muss man aber relativieren, ne? Das ist auch wichtig, weil du beziehst dich ja auf Daten, die dir vorliegen, ne? Von euch selbst und gegebenenfalls Partnern.
Genau.
Das ist jetzt natürlich keine allgemein deutsche Statistik, aber trotzdem sehr spannend, weil schon sehr viele, ne? Nennst du jetzt viele Eigentümer über euch verkaufen und inserieren. Deswegen ist es spannender. Okay, und spielt Prolongation und gestiegene Zinsen sozusagen bei Prolongation eine Rolle? Weil wenn man sich so die Zinsen anschaut, ne, von vor 10 Jahren, ich bin gerade parallel drin in so einer Zinschart, da lagen wir schon, ne, deutlich unter den jetzigen Zinsen. Das heißt jetzt bei Zinslaufzeiten von 10 Jahren, wenn jetzt Zinsen eben auslaufen, müssen Eigentümer dann unerwartet wahrscheinlich höhere Zinsen bezahlen bei der Prolongation des Darlehens. Ist das auch ein Grund für Verkäufe?
Tatsächlich lese ich und höre ich das von allen Seiten, aber wenn ich jetzt von den Eigentümern spreche, war das bisher noch nicht der Hauptgrund. Also ich würde behaupten, einer aus 100 oder einer aus 200 vielleicht. Mhm. Also das ist jetzt bisher für mich in dem, vom Hören jetzt bisher noch nicht dazu gekommen, dass da Parteien gesagt haben, jetzt kommt die meine Prolongation, mich muss das jetzt anschlussfinanzieren und das wird mich jetzt auffressen. Hatte ich bisher noch nicht. Also wenn, dann eher waren das Fälle wie, ich verkaufe jetzt und will mir aber was Größeres kaufen dann quasi stattdessen. Der Klassiker halt so in der Richtung und würde sowieso auslaufen. Aber bisher war das nicht der Grund, dass viele gesagt haben, ich muss verkaufen, ich muss abstoßen, weil aus Gründen, also insbesondere nicht von Kapitalanlegern. Wenn, dann waren das vielleicht der ein oder, also wirklich ein oder andere dann Privatperson. Aber bisher ist mir das noch nicht aufgefallen.
Ja, kann ich mir vorstellen, ne? Weil bei Kapitalanlegern sind ja auch gleichzeitig die Mieten massiv gestiegen. Das heißt, die Mieteinnahmen stehen ja dem gegenüber und da wurde ja auch ein bisschen was getilgt, zumindest in den letzten 10 Jahren. Und bei Eigennutzern, sie haben ja in der Regel mehr Tilgung, ne, auf 10 Jahre als jetzt Kapitalanleger. Das heißt, da tun wahrscheinlich auch die gestiegenen Zinsen gar nicht so weh. Und man rechnet ja vielleicht auch als Eigentümer mit der Inflation und gestiegenen Kosten allgemein. Ne? Auch die Einnahmen haben sich auch erhöht, deswegen könnte das alles mit da reinspielen, denke ich.
So ist es genau. Also wir sind ja auch gerade dran, unsere Finanzierungsbereich so auszubauen und ich denke mal in den nächsten paar Jahren werden wir dazu auch auf jeden Fall mal ein paar validere Zahlen haben dann. Na, also mein Fazit wäre dazu auf jeden Fall nur, dass die Leute, die unser Portfolio quasi jetzt schon kennen und nutzen, dass sie das immer fleißig ausfüllen, weil da werden in Zukunft weitere Funktionen mit dazukommen, die ich denke mal jedem vor allem helfen werden. Ne? Also
okay. Ja, lass uns gerne abschließend nochmal kurz über etwas konkretere Zahlen dann sprechen. Also wir haben jetzt einen Trend besprochen, aber wie waren jetzt wirklich die Zahlen 25? Weil wir halten fest, 25 könnte man sagen, auf der Basis eurer Daten gab es eine Bodenbildung und eben erholte sich langsam. Ne? Die Leute, die Nachfrager am Markt haben sich auch gewöhnt an das Zinsniveau. Wahrscheinlich es gibt so eine Seitwärtskurve bei euch, ne? Leicht hochgehend. Aber lagen jetzt eben die Kaufpreise im Schnitt jetzt bezogen und die Mieten?
2025 lagen wir so für Wohnungen im Schnitt bei ungefähr 3.700, etwas aufgerundet, und bei Häusern bei knapp 3.600 pro Quadratmeter, deutschlandweit betrachtet. Genau.
Okay, und
da sind wir hier dann, also, und bei den Miethöhen, die habe ich mir tatsächlich jetzt nicht rausgesucht. Die einzige, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, weil die Mieten sind für uns immer mehr oder weniger beiläufig da, aber die kann ich ja wahrscheinlich auch parallel ein bisschen rausgucken.
Ja, wenn du die Möglichkeit hast, gerne. Auf jeden Fall kann man festhalten, dass die Mieten ja schon gestiegen sind, ne? Über die Jahre.
Das auf jeden Fall. Also wir haben, also man muss auch dazu sagen, die Eigentümer über ohne Makler, und das ist uns halt jetzt in dieser Kurzauswertung, da auf jeden Fall haben wir rausgezogen, sind insgesamt wieder optimistischer, was den Markt angeht. Sei es Verkaufspreise, ne? Eigentümer, die über ohne Makler inserieren, gehen etwas höher in den Markt ran, erzielen aber auch dementsprechend etwas höhere Preise. Das hatten wir letztes Jahr schon rausgefunden, deckt sich dieses Jahr einfach eigentlich wieder damit. Und in der Vermietung haben wir halt tatsächlich auch höhere Mietpreissteigerungen. Also ich glaube, in der Spitze hatten wir da, was waren das jetzt hier, knapp 40%, aber es war für einzelne Objekte, aber im Overall-Durchschnitt waren es, glaube ich, knapp 20% oder so Mietsteigerungen. Okay. An den Mietobjekten, die wir bei uns dann haben.
Ja, spannend.
Der Mietpreise, genau.
Und auch da wieder Angebotsdauern, Vermarktungsdauern bei Vermietungen. Kannst du das auch?
Im Schnitt betrachtet sind die eigentlich immer relativ kurz. Ne? Aber das Problem da ist halt, dass halt A-Lagen vor allem halt einfach sofort weg sind. Und je teurer und schwieriger wird, oder je teurer es wird und desto schwieriger die Lage wird, desto länger ziehen sich die Vermarktungsdauern. Also wir haben welche, wenn man das sich genau aufdröseln will, kann man ruhig durchaus sagen, keine 20 Tage im Mittelwert, definitiv nicht. Aber wenn man sich das mal einmal aufschlüsselt, dann letztendlich mal und sagt, okay, welche Objekte sind das und wie verhält sich das, dann sieht man halt sofort, dass in schlechteren Lagen halt deutlich längere Vermarktungszeiten haben, also insbesondere jetzt irgendwie in B- und in C-Lagen geht es schon langsam immer weiter nach oben. Wobei man da auch sagen muss, hängt stark von der Lage und dem Mietpreis letztendlich ab. Also anders als im Verkauf, wo die Energieeffizienz zum Beispiel einen riesigen Hebel macht, im Verkaufspreis letztendlich, ist es in der Vermietung nicht ganz so dramatisch. Der Mieter, der merkt es dann über seine Nebenkosten irgendwie, aber dem zählt einfach nur, was ist die Gesamtsumme. Der beschäftigt sich ja nicht damit mit irgendwelchen energetischen Werten, denn für den zählt nur, klappt die Heizung, geht das Ganze an und aus und fertig und was ist die Gesamtsumme, die ich mir leisten kann. Aber wir sehen natürlich auch, wenn man da halt natürlich als Vermieter anfängt, da auch für sein Haus irgendwie 3.000 Euro kalt zu verlangen oder für seine Wohnung, dann wird das sehr lange dauern. Also das ist, dann würde ich den gar nicht mehr eigentlich mit reinnehmen wollen in so eine Statistik, weil der ist halt definitiv ein Ausreißer. Aber das Problem ist halt, man hat halt irgendwann zu viele von diesen Ausreißern. Also dann könnte man sich auch wieder clustern in etwas Eigenes. Und wir sehen das halt, also es gibt wirklich immer mehr und mehr, die halt netto kalt 2.000 aufwärts sich halt bewegen. Mhm. Weil wobei dann halt nicht so, definitiv nicht so.
Okay, ja, spannend. Also man muss dazu auch sagen, in der Vermietung hast du recht, ne? Mieter schauen sich die Gesamtsumme an. Was für mich als Investor, ich investiere ja selber auch mal, aber wichtig ist, dass wenn ich mehr Betriebskosten auf den Mieter umlegen muss, ne, schlechtere Energieeffizienz, bleibt am Ende weniger Netto-Kaltmiete für mich übrig. Also das ist so, wenn man am Anfang mit Immobilien irgendwie einsteigt, dann ist das häufig so eine Milchmädchenrechnung, habe ich das Gefühl. Wenn man genauer hinschaut, weiß man, okay, höhere Energiekosten beim Mieter gleich weniger Kaltmieter bei mir, weil Mieter eben mit der Gesamtbelastung rechnen. Das muss man auch sehen. Ja, okay, aber spannend. Also in der Summe kürzere Vermarktungszeiten als im Verkauf, aber recht stabil. Und das war jetzt eine gute Überleitung, was du gemacht hast, weil ich würde gerne auch von dir erfahren, ob du da Unterschiede eben siehst, also welche noch genauer innerhalb der Lagen und Assetklassen, wenn du was dazu sagen kannst, und vielleicht auch Wohnungsgrößen. Also vielleicht kurz ausgearbeitet, ne, wo wir jetzt für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen Potenziale vielleicht haben, worauf man sich jetzt fokussieren kann. Wo gab es jetzt vielleicht höhere Mietsteigerungen bei Kaufpreisdegression zum Beispiel?
Also wenn ich jetzt nicht zu tief da einfach einsteigen will, weil das wird sonst auch zu kleinteilig ab einer gewissen Größenordnung, aber man kann es auf jeden Fall schon zusammenfassen, dass in A-Lagen die Renditen schlechter werden. Also das muss man auf jeden Fall, kann man definitiv schon so zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob du da die gleiche Erfahrung hast, zumindest anhand der Zahlen würde ich das schon so jetzt auch so interpretieren. Und das bewegt sich alles halt irgendwie Richtung B- und teilweise C-Lagen. Die Schwierigkeit, die wir in der Auswertung jetzt bei A, B- und C-Lagen haben, ist das, was sich jetzt so im letzten Jahr so ein bisschen auch, was ich so befürchtet hatte, bewahrheitet hat, ist, dass halt innerhalb der Lagen selbst einfach viele Unterschiede einfach jetzt entstehen. Das heißt, wenn wir alle in einen Topf werfen, kriegen wir zwar einen netten Durchschnittswert für A, B- oder C-Lage aus, aber innerhalb dieser Lagen gibt es auch nochmal riesen Spannweiten. Also das ist dann auch jetzt nicht mehr so, wie es halt davor war, wo man halt einfach alles nach oben gerechnet hat und es hat eigentlich funktioniert für alles, weil es einfach nur steil nach oben ging, ist es jetzt innerhalb der Lagen unterschiedlich. Also da kommt jetzt ein relativ, wie soll ich sagen, so eine Art subjektive Wahrnehmung innerhalb der eigenen Lagen. Das hatte ich am Anfang kurz angesprochen. Der eine sagt halt, hey, es geht gerade wieder, alle in der Nachbarschaft verkaufen wieder höher als davor und irgendwie drei Straßen weiter vielleicht oder halt in einem etwas anderen Viertel aus dem also man ist immer noch innerhalb der Zentrumslage, heißt dann, die da hinten und alle anderen haben eher unterverkauft, das wird immer günstiger und die unterbieten sich quasi alle. Das geht immer weiter runter, also deswegen ist das ganz schwierig. Also dieses Jahr ist uns das bisher nicht so sauber gelungen, das auszuwerten, aber wir haben ja auch erst gerade erst angefangen, mal gucken. Auf Bundeslandebene haben wir aber schon ein bisschen was schon zusammenfassen können, ne? Also dass ich sagen kann, zum Beispiel in Bayern, Baden-Württemberg, NRW und in der Pfalz, da sind die Preise auf jeden Fall wieder im allgemeinen Schnitt wirklich ordentlich gewachsen, also teilweise über 8%. Wohingegen dann zum Beispiel in anderen Regionen dann die Preise wieder ordentlich gefallen sind. Ne? Aber das ist halt dann schwierig, also so ein bisschen zu betrachten. Genau. Und was die Mietentwicklung angeht, ist halt genau das gleiche Spiel. Ne? Also jetzt gucke ich hier gerade mal, Mieten sind im Verhältnis so ein bisschen gestiegen im Raum Berlin, Schleswig-Holstein, da sind sie auch wieder ordentlich angestiegen, wobei man in Berlin aber auch in Klammern immer dazu setzen muss, dass hier halt auch eine ganz, ganz große Verunsicherung ist, inwieweit Mieten halt da auch erlaubt sind. Also wir sehen ganz, ganz viele Mietangebote, die da drin sind, die eigentlich so nicht genommen werden dürften, wenn man das mal eigentlich eins zu eins nimmt. Aber das dafür sind wir nicht wir zuständig.
Nee, klar. Ja. Mietpreisbremse und Co., ne? Darauf spielst du an.
Das können wir nicht, genau.
Ja, genau. Okay, also daraus schlussfolge ich auch für mich, dass du sagst, dass die Märkte sozusagen auch noch heterogener geworden sind. Weil wir haben ja eh Intransparenz, ne, im deutschen Immobilienmarkt. Und die Märkte sind noch heterogener geworden. Das heißt, es ist umso wichtiger, sich in der Lage auszukennen, auch in den Mikrolagen, weil es da eine große Preisspanne auch gibt. genau, aus dem, was du gesagt hast?
Das ist tatsächlich wirklich wichtiger, ja. Also ich glaube, ich gibt ja immer noch einige, die auch immer sagen, ich kaufe halt in anderen Städten, wo ich mich halt nicht so auskenne. Aber ich glaube, jetzt ist das wirklich wichtiger geworden als davor, dass man sich innerhalb der Stadt wirklich gut auskennt. Da hast du auf jeden Fall recht.
Genau, sag das mal einem Münchner, ne? Das ist immer die Schwierigkeit, wenn jemand in München wohnt und dann sagt, ich will irgendwie im Umkreis investieren, das wird natürlich schwieriger. Wobei, klar, da kann man ein bisschen ausweichen, ne? Regensburg, Augsburg und Co. sind ja auch gute Standorte, die ein bisschen günstiger sind. Das ist spannend. Und jetzt nochmal Unterschied Wohnungen, Mehrfamilienhäuser. Kannst du dazu auch was sagen? Hast du dazu einen Eindruck, Zahlen? Gab es da jetzt auch Unterschiede, Marktentwicklungen?
Tatsächlich nicht. Nee, soweit habe ich die Daten jetzt gar nicht auswerten können, um mir die Mehrfamilienhäuser genauer anzusehen. Wobei ich auch sagen muss, viele der Mehrfamilienhäuser gehen auch direkt halt weg. Ne? Also was über unser Portal halt geht, das sehe ich dann nur in den Angebotsdaten. Aber wie es sich letztendlich verhält, dann das fehlt mir dann letztendlich. Also da müsste ich nochmal ganz tief reingucken. Und auch dann ist die Frage, in welchem Verhältnis. Also ich komme ja immer aneinander mit den Kollegen aus der Datenauswertung, die dann das Ganze dann machen. Und da selbst da gibt es immer Streit untereinander. Wann, wie wird das Ganze angesetzt und verrechnet? Und da habe ich mich jetzt kurz eingemischt in das Ganze und das war mir dann schon wieder fast zu viel.
Okay, ja, verstanden. Dann lass uns jetzt weiter auf die Asset-Klassen nochmal kurz eingehen, weil was mich auch sehr interessieren würde, ist das Thema Neubau. Neubau, ne, da gab es ja in den letzten Jahren auch viele Anreize, weil was ja passiert ist, also Zinsanstieg, ergo Nachfrage sinkt, gerade bei Neubau auch. Das heißt, es gab jetzt ja viele Motivatoren für Käufer, nämlich degressive Abschreibung und Sonderabschreibung. Ne, degressiv sowieso bei Neubau, Sonderabschreibung mit QNG-Standard. Jetzt auch die ganzen anderen, also neuen Vorhaben, um das Ganze noch einfacher zu machen und. Das heißt, die Regierung, der Gesetzgeber ist ja schon bemüht, Neubau-Motivatoren zu schaffen. Ne? Ich mache selber Neubau. Ich habe schon diesen Preis-Dip deutlich gemerkt, weil ich habe vor der Zinswende selber eingekauft, Grundstücke. Und dann gab es schon deutlichen Preis- und Marktwert-Dip nach der Zinswende. Aber was hast du beobachtet bei Neubauten jetzt in den letzten Jahren und vor allem in den letzten 12 Monaten?
Ja, also wenn ich jetzt mit den ganzen Bauträgern ja immer im 1:1 Austausch bin, erfahre ich da schon eigentlich so ein paar coole Insights, die mir jetzt vorher gar nicht so immer klar waren, weil wir haben die für uns auch immer ausgeklammert tatsächlich. Aber wo wir uns ungefähr bewegen, so im Schnitt sind so um die 5.500 bis 6.000 Euro pro Quadratmeter. So vielleicht so zwischen 5 und 6 irgendwo. Da bewegt man sich so im Mittel. Und viele, viele der Bauträger haben auch schon halt zumindest vielleicht, du kannst es ja wahrscheinlich auch bestätigen dann, mitgeteilt, dass halt wie halt vor allem gebaut wird, hat sich halt stark verändert. Also wir sind jetzt hier weg von den großen Räumlichkeiten hin zu kleinen. Und teilweise muss selbst ich ein bisschen schlucken und finde das manchmal frech, wenn ich halt irgendwie höre, wir haben jetzt 4 Zimmer geschafft, auf 70 Quadratmeter unterzukriegen oder auf 69 Quadratmeter oder so. Nächste 4 Zimmer auf fast 70 Quadratmeter, das ist halt einfach schon sehr eng. Ja. Aber da geht es einfach nur um Zimmer schaffen. Das sind dann einfach nur funktionale Räume und die Parteien, die halt dann das haben möchten, die gibt's dann letztendlich, aber es geht letztendlich nur um die Gesamtsumme, die man sich halt eben leisten kann dann einfach. Und das ist halt im Neubau, hat man es halt ganz stark halt vor allem gemerkt, nur dass halt da einfach die Finanzierung und die Zinsen zum einen im Kauf und Verkauf halt eine ganz große Rolle spielen, aber auch in der Vermietung. Ne? Also wie gesagt vorhin, du kriegst halt 2.000 aufwärts, ab da wird's halt teilweise schwierig, die ganzen Sachen ordentlich zu vermieten, außer vielleicht in München jetzt. Ne, aber sonst wird das schwierig, das Ganze dann irgendwie schneller und sauberer an die Person zu bringen. Deswegen werden halt die Quadraträume kleiner, Zimmeranzahl steigt möglichst so, wie es halt irgendwie sinnvoll und erlaubt ist halt auch. Und dann wird halt auch sehr viel auf Schnickschnack halt das wird halt alles weggelassen.
Rationalisiert.
Genau, richtig. Es gibt halt nur noch eine Einheit höchstens und das ist dann die Penthouse-Einheit und die ist dann wirklich ordentlich groß und die kostet dann auch dementsprechend. Aber alle anderen Einheiten, die kleiner sind, die gehen dann tatsächlich recht gut in der Vermarktung. Also vor allem 1 bis 3 Zimmerwohnungen, alles in einem normalen Vermietungsrahmen, was waren das, ungefähr 1,5 kalt oder so, das so als obere Grenze vielleicht so angesetzt, das geht eigentlich ziemlich zügig weg. Also in der Vermietung gibt es kaum Probleme, die Sachen im Neubau, die Sachen oder Interessenten dafür zu finden, außer halt der Mietpreis steigt halt adäquat dazu, dann wird es halt dann wieder schwierig. Aber im Schnitt haben wir da auch im Allgemeinen sehr lange Vermarktungsdauern. Liegt aber auch daran, dass halt ein Projekt aus mehreren Einheiten besteht. Aber 150, 180 Tage, also wir sind da schon definitiv beim Dreifachen von einem normalen Inserat. Und das ist halt der Schnitt. Das heißt, es gibt immer noch Einheiten, wie halt solche Penthäuser, die reißen es halt einfach raus. Die verzerren halt dann das ganze Bild wieder. Ja.
Das Immocation Festival lebt von der Community und genau deshalb brauchen wir dich und wir suchen dich sozusagen. Wir stellen gerade das Aussteller-Line-Up für 2026 zusammen und suchen Unternehmen, die Immobilieninvestoren wirklich weiterbringen. Also vielleicht arbeitest du selbst mit einem Anbieter zusammen, den du uneingeschränkt empfehlen kannst oder hast ein eigenes Unternehmen, das perfekt zur Immocation-Zielgruppe passt. Beim Festival treffen über 6000 aktive Investoren auf ausgewählte Partner und genau diese Qualität macht den Unterschied. Deshalb schick uns deine Empfehlung oder melde dich direkt bei uns unter immocation.de/Aussteller. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass beim Festival genau die richtigen Unternehmen vor Ort sind.
Wobei genau, wie du sagst, weil wahrscheinlich kennt ihr aus der Vermarktung auch, man inseriert ja eine Einheit vielleicht, hat dann aber 10 Einheiten, ne? Das heißt, überdrehst du ja Leads und dann bleibt die Anzeige online. Das heißt, wahrscheinlich ein bisschen verzerrt, ne? Sozusagen die Vermarktungsdauer.
Genau, richtig. Das ist auf jeden Fall dann allein dessen verzerrt. Aber bis so ein ganzes Projekt halt irgendwie nicht wirklich weggeht, das dauert halt einfach länger, ne? Also Bauträger buchen dann immer häufiger und häufiger, was halt vor einigen Jahren halt nicht so war. Da war halt ein Inserat, dann waren die Dinger weg. Oder vielleicht nochmal ein zweites jetzt irgendwie. Und mittlerweile sind sie halt definitiv, also kommt man halt nicht drum herum.
Okay, also wegrationalisiert, Fokus auf mehr Zimmer mit weniger oder auf der gleichen Wohnfläche und kleinere Einheiten. Ne, das ist so die Konsequenz daraus.
Genau, aber wenn ich jetzt für mich sprechen dürfte, wäre ich froh, wenn keiner irgendwie 4 Zimmer baut auf irgendwie 60 Quadratmeter. Das wäre dann die Krönung. Wenn das irgendwer macht, dann lass das sein.
Strange accepted, nein. Also es geht schon, ne? Aber genau, Message verstanden und auch sehr spannend. Und was würdest du sagen, jetzt um so ein paar Nuggets nochmal für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen hier rauszubekommen? Weitere Nuggets. Worauf sollte man sich jetzt in der Akquise fokussieren? Lass uns nochmal auf die Vermarktungsdauer eingehen. Du kannst ja schon sagen, in deiner Beobachtung, wo gibt es vielleicht die meisten Preissenkungen, ne? Bei welcher Vermarktungsdauer? Was ist da deine Beobachtung?
Genau, also wenn, dann würde ich mir auf jeden Fall schon mal die Objekte ansehen, die eine Vermarktungszeit von mindestens 120 bis 160 Tagen irgendwie haben. Ab da wird es halt irgendwie dann spannend. Ne? Also es sind ja immer die ersten paar Wochen wirklich kriegsentscheidend, wie so eine Vermarktung abläuft und ab wann macht es Sinn, dann quasi mal mit dem Eigentümer in Kontakt zu treten. Wir sehen relativ häufig Preisreduktionen halt dann irgendwie ab einer gewissen Kerngröße halt dann von irgendwie 150, 160 Tagen. Wobei man auch hier, wie gesagt, sagen muss, dass selbst wenn manche Eigentümer die Preise reduzieren, bestes Beispiel ist manchmal in Bayern hier rund um München, viele interpretieren die eigene Lage irgendwie als viel, viel besser ein, als sie halt tatsächlich ist oder werten sie halt als viel höher ein und dann gibt's da mal eine Preisreduktion, aber wir sind eigentlich immer noch über den üblichen Preisen. Also nur eine Preisreduktion selbst zu sagen, dass das dann schon ausschlaggebend ist, wäre nur die halbe Wahrheit, um ehrlich zu sein. Aber worauf man sich schon verlassen kann, ist irgendwie, dass man vielleicht so ein Tool nutzt wie irgendwie Immometrika oder so und dann kann man halt die Vermarktungsdauern angucken und dann weiß man halt, oh, wir sind da jetzt irgendwie seit 150 Tagen online, 160 Tagen und da passiert nichts. Und die einzige Auswahl, die ja jeder Eigentümer immer hat, ist zu sagen, entweder A, ich pausiere die Vermarktung oder B, ich reduziere den Preis. Und wir erleben beides, Preisreduktion, aber wir sehen auch, dass Eigentümer immer wieder die Vermarktung pausieren und dann zu einem anderen Zeitpunkt es wieder probieren. Aber deswegen, wenn man da mal guckt, 150 Tage um den Dreh herum spätestens, dann weiß man, okay, das Objekt steht schon länger am Markt, hier sind größere Verhandlungspotenziale auf jeden Fall dann da. Abgesehen natürlich vom Klassiker jetzt Energieeffizienz. Das ist momentan schon auch so ein Hebel dann.
Okay, wie meinst du das? Inwiefern Hebel? Was könnte man daraus ableiten?
Je schlechter die Energieeffizienzklasse ist, desto stärker kann oder ist der Verhandlungsrahmen, der möglich ist. Andersrum formuliert, je besser es ist, desto weniger. Also was mir mittlerweile aufgefallen ist, auch wenn ich mit den Eigentümern spreche, ist, je besser der Zustand ist, desto weniger Gründe gibt es ja vor allem zu verhandeln. Üblich, was so oft angemessen ist für Gebäude mit Energieklasse A oder sowas zum Beispiel, sind vielleicht 1-3%. Also das ist so das, was eigentlich ganz üblicher Grund ist. Das ist dann mehr der Goodwill, sage ich jetzt mal. Aber ab einer gewissen Klasse wie jetzt D schlechter oder E schlechter, da fängt es halt vor allem an, dann richtig als Verkäufer in Anführungsstrichen eklig zu werden. Es sei denn, er hat das schon von Anfang an eingepreist. Und also da gibt es immer zwei Strategien, wie man dann die Sache rangehen kann. Sinnvoll und schlauer ist es, realistisch ranzugehen, je schlechter die Energieeffizienzklasse ist und tendenziell sogar etwas unter Marktwert, weil dann steigert man seine Anzahl der Interessenten und hat dann tatsächlich bessere Karten in der Verhandlung, weil man dann nicht nach unten geht oder wenn, dann höchstens minimal, aber was halt viele machen, ist immer noch, die steigen viel zu hoch ein, trotz sehr schlechtem Wert, also ne, für Energieklasse F irgendwie in einer moderaten Lage dann zu sagen, wir wollen 700.000 Euro, wohingegen das Haus eigentlich hier vielleicht 400.000 wert wäre, weil man, oder 500.000. macht halt dann wenig Sinn. Ne? Und dann schneidet man sich selbst ins Fleisch halt dadurch dann als Eigentümer dann.
Ja, genau. Spannend, weil das ist natürlich kontraintuitiv, aber gute Makler machen das eben so, ne? Dass man eher niedriger rangeht, um mehr Nachfrage zu generieren, mehr Leads einzusammeln, um dann im Mieterverfahren oder im individuellen Gespräch die Preise hochzubekommen. Und einige andere Makler machen es aber auch andersrum, wie du sagst, ne? Hoch anfangen und dann aber wenige Leads bekommen und die dann kommen, die verhandeln ja eh runter. In der Summe führt das wahrscheinlich zu einem schlechteren Ergebnis.
Genau, also die Bieterverfahren, die führen wir ja auch immer durch. Also dafür haben wir ja auch unser eigenes System und die begleite ich tatsächlich auch immer alle mit. Und da ist auf jeden Fall ganz spannend, dass halt viele Eigentümer das Bieterverfahren ganz falsch einsetzen oder viel falsch für sich nutzen möchten. Es gibt zum einen die Hälfte, die glaubt, das ist noch wie bei eBay Kleinanzeigen. So ist es ja gar nicht. Mhm. Sondern das muss wirklich geplant sein und der Initialpreis, der entscheidet darüber, wie das ganze Verfahren halt ablaufen wird. Je niedriger ich einsteige, desto in Anführungsstrichen besser ist es, aber es ist, meine Empfehlung ist immer, das Bieterverfahren selbst sollte nur das Hilfsmittel sein, das Zweck zur Bewältigung vieler Interessenten. Heißt also, ich habe Zeitdruck, dann nutze ich das Bieterverfahren und steige bewusst ordentlich niedriger rein. Oder B, ich erwarte halt von Haus aus eine hohe Anfrage, weil ich irgendwie schon aus dem Umfeld ganz, ganz viele Anfragen habe. Dann macht das Sinn, das wirklich dann zu benutzen. Man kann das Bieterverfahren natürlich auch immer nutzen bei mehreren Interessenten, die ein gleiches Gebot abgeben. Und das darf man halt auch nicht immer vergessen. Das geht gerne immer wieder unter. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, 300.000 will, ich steige mit 330 ein und ich habe jetzt irgendwie meine 10 Interessenten, die bieten mir 250, dann kann ich auch das Bieterverfahren bei 250.000 starten. Einfach so dann. Na, und das hilft dann und das sollte nicht länger als eine Woche dauern. Und man weiß halt nur nicht, wie hoch das Ganze gehen kann. Und deswegen ist da die Empfehlung immer erst dann wirklich zu nutzen, wenn man es braucht. Aber dafür haben wir ja auch quasi unsere Software. Die ist ja aktuell noch losgelöst, aber wird irgendwann mal auch in unser Hauptsystem dann mit integriert.
Ah, spannend. Ja, okay. Wobei meine Beobachtung ist, kannst du vielleicht teilen, dass es natürlich relevanter in guten Lagen ist. Ne? Also je schlechter die Lage ist, desto weniger Bieterverfahren gibt es. Das ist so meine Wahrnehmung, schon immer gewesen. Und das kann man wahrscheinlich jetzt auch so fortführen, oder?
Kann man so fortführen, wobei ich sagen muss, ich habe viele Bieterverfahren auch gerade in schlechten Lagen auch schon durchgeführt, weil da zu wenig Interessenten sind. Mhm. Das heißt, die Eigentümer sind lange am Markt, es passiert nichts und dann halt in, vor allem jetzt D-Lagen oder halt schlechter dann, also wirklich komplett Pampa dann, da bewegt sich nichts. Das heißt, der einzige Weg halt in einer Ortschaft mit irgendwie keine 1.000 Einwohnern halt dann oder 5.000 Einwohner zu sagen, was mache ich? Ich reduziere so dermaßen stark, dass halt dann viele Anleger auch teilweise kommen aus deutlich weiteren Ecken her oder halt eben Privatpersonen aus deutlich weiteren Ecken. Genau. Und dann geht es ins Bieterverfahren und das sind dann eigentlich richtige Schnäppchen.
Okay. Genau. Sorry, ich habe nur gesagt, dann blinken die Suchfilter auf, ne? Sozusagen, dann kommen die aus den großen Städten und werden dann...
Genau, richtig. Dann blinken die auf und das haben die auch immer erzählt. Also wenn sie da irgendwie... Man steigt 50% unter Marktwert ein und steigert das, aber letztendlich endet das niemals auf dem genannten Wert, weil es ist halt einfach eine zu schlechte Lage und das wird halt einfach dann so eingepreist von halt allen, logischerweise allen dann. Die sagen halt, ich kaufe das nur, wenn ich halt irgendwie 40% Abschlag kriege, dann gebe ich es in die Vermietung oder so und dann macht es halt für mich Sinn als 100% Finanzierung oder so, aber das sind so die einzigen Fälle dann. Ne? Und da muss man halt einfach gucken, passt die Lage und kriege ich es auch wirklich vermietet, weil das sind dann solche Parteien, die halt dann sich für sowas bewerben dann. Und das ist dann keine Zwangsversteigerung, sondern ein normales Bieterverfahren.
Ja, okay. Und daraus abgeleitet jetzt, weil das finde ich wirklich super spannend, auch für die Akquise, weil wir haben ja hier sehr viele Zuhörer, Zuhörerinnen, die eben Investoren sind, Kapitalanleger, die Immobilien kaufen wollen. Man kann festhalten, also ich sage ja immer, man muss den Funnel füllen, ne? Möglichst viel besichtigen, möglichst viele Angebote abgeben, um dann einen Trichter möglichst viel reinzumachen, damit unten was hängen bleibt. Aber wenn man sagt, das ist ja natürlich auch wichtig, Zeiteffizienz, wenn man also effizienter akquirieren möchte, sollte man sich zum Beispiel mit Immometrica, was wir auch benutzen, Suchfilter einrichten, dann vielleicht filtern nach den langen Angebotsdauern und dann so einen Sweet Spot finden, vielleicht eben zum Beispiel Energieeffizienzklasse E, wo dann weniger Nachfrage kommt, wo man aber merkt, okay, da muss ja vielleicht nur die Kellerdecke und oberste Geschossdecke gedämmt werden, was ja auf die BEG bezogen keine große Maßnahme ist, wo man dann leicht auch perspektivisch über die Jahre auf D kommt, um dann wirklich gute Deals zu bekommen. Ne? Also dass die Wahrscheinlichkeit für gute Deals steigt. Das so festhalten.
Ja, das auf jeden Fall.
Spannender Insight, ne? Auch für die Akquise, würde ich sagen. Okay, ja, sehr gut. Bevor wir zum Portfolio-Tracker gleich kommen, was ja auch ein sehr spannendes Tool ist, lass uns kurz darüber sprechen, wie jetzt hier Zuhörer, Zuhörerinnen eure Software nutzen können. Denn da kann man ja eben inserieren, ne? Wie wir gesagt haben, über verschiedene Portale. In der Summe ist das dann auch günstiger als in die Einzelportale. Das heißt, ihr inseriert zentral bei euch. Und man zahlt als Nutzer in der Summe weniger als in Einzelportalen. Ne? Das heißt, man festhalten, auch das Portfolio-Tool, was wir gleich besprechen, kann man bei euch nutzen, Und wir haben natürlich von Immocation, weil ihr Partner bei uns seid, einen Promotion-Code, den ihr gerne nutzen könnt, nämlich Immohani, Immohani. Nicht Doppel-A, nicht Doppel-N, ne? Hatten wir im Vorgespräch besprochen. Immohani, Hani. Und da bekommt ihr 50 Euro Rabatt für eure Nutzung, für eure erste Nutzung von ohnemakler.net. So, dann Portfolio-Tracker. Was ist das genau? Wir haben jetzt ausführlich über den Markt gesprochen, richtig spannende Insights herausgekitzelt und herausgefunden. Lass uns nochmal über die Funktion Portfolio-Tracker sprechen. Was ist das bei euch? Was kann man damit machen? Welchen Mehrwert hat das jetzt hier für die Zuhörer?
Das Besondere an dem Portfolio-Tracker ist die Art und Weise der Bewertung, die dahinter liegt. Also das Ziel des Portfolio-Trackers ist, wie der Name schon sagt, das Portfolio zu tracken. Mhm. Und das natürlich über einen längeren Zeitraum. Und für uns war immer die Krux am Anfang, welche Datengrundlage nehmen wir denn dahinter? Was haben wir? Ne? Also klar, wir haben Priceable mal schon mal, es gibt Sprengnetter, die haben wir früher mal was gemacht. Ne? Aber das Problem ist bei den Datengrundlagen, ist, man weiß halt nicht, woher die kommen. Und jeder ist das, für die meisten ist das wie so eine Blackbox. Also in welchem Verhältnis haben wir hier Angebotsdaten zu tatsächlichen Transaktionsdaten? Alle schreiben immer, das ist ein Gemisch, aber in welchem Verhältnis? Dann haben wir noch die Konfidenzintervalle, die dann sagen, wie aussagekräftig sind so Daten dahinter? Und damit haben wir jetzt einen ganz guten Partner, und zwar die Value AG. Das sind ja vielleicht, wie auch wahrscheinlich schon mal begegnet beim Kauf und Verkauf, nur ja. Diejenigen, die ja dann für die Banken letztendlich dann auch immer mitbewerten und auch meistens dann natürlich vorbeischauen, nachdem so ein Kauf abgeschlossen ist, und dann nochmal ihren eigenen Schrift runtersetzen. Und die kriegen natürlich alle Transaktionsdaten der Banken. Nur die haben ein relativ großes, sehr, sehr großes Netzwerk, muss man dazu sagen. Und die sind auch sehr transparent, was die Datengrundlage dahinter angeht. Also wir haben da schon bisher mit ganz, ganz vielen, auch aus Immocation selbst, schon welche gehabt, die dann geschrieben haben, hey, irgendwas passt mit meinen Daten nicht, irgendwas ist hier da nicht, was wurde da benutzt oder so weiter. Dann konnten wir da zumindest immer nachfragen und einfach weiterhelfen. Das ist dann immer eine ganz coole Möglichkeit. Das ging bei den anderen natürlich nicht. Und das können wir halt jetzt einfach immer machen. Plus, was wir halt versuchen, ist immer den möglichst realistischen Verkaufspreis halt wirklich wiederzugeben. Und das sind einfach die tatsächlichen Transaktionsdaten. Das sind nicht die Angebotsdaten, sondern die tatsächlichen Transaktionsdaten. Wir haben ja vorhin festgestellt, es gibt unterschiedliche Verhandlungsspielräume. Jeder hat das schon selbst bei seiner Akquise immer natürlich auch genutzt, Lowball-Angebote abzugeben, sage ich jetzt mal. Und das kann man anhand der Value dann tatsächlich relativ schnell und unkompliziert einfach ermitteln, was ist mein Marktwert. Und das Besondere vor allem daran ist, man kriegt halt recht schnell auch den Sachwert, den Vertragswert und den Vergleichswert für seine Objekte und dann eine Mischkalkulation etwas weiter drunter, wo halt dann noch eine ungefähre Vermarktungsdauer mit abgeleitet wird dann. Also es ist eigentlich ein Rundum-Tool, was die Bewertung angeht, die in meinen Augen sehr, sehr genau ist. Also gerade auch für die Premium-Kunden, wir nutzen ja dann immer zum Vergleich noch alle anderen Tools so ein bisschen und schauen so, wie was sagt das eine, was sagt das andere, wo stehen wir ungefähr, und das von der Value ist in der Regel ganz, ganz nah dran, immer am tatsächlichen Verkaufspreis oder halt tatsächlich an dem, wo dann auch die meisten Anfragen dann reinkommen. Also man kann das Tool nutzen, und man muss halt teilweise dann für sich vielleicht als Investor dann auch mal irgendwie sich mit der Realität auseinandersetzen, wenn man sagt, cool, ich kaufe das Objekt und ich bewerte für mich das Haus jetzt irgendwie mit 1 Million, und dann sagt die Value aber, es sind ja nur 800.000, dann ist das halt so. Man kann das schönreden, wie man will. Es ist dann schwierig dann zu sagen, es ist dann wirklich irgendwie doch besser. Aber natürlich, klar, kleinere Besonderheiten wären dann nicht im Großen abgebildet, je nachdem, was ihr halt dann noch an Features habt fürs Haus. Das ist dann, sollte man natürlich immer noch berücksichtigen. Also es ist kein allsagendes Tool, aber es ist zumindest eine sehr, sehr viel bessere Hilfestellung als andere, finde ich. Mhm. Und man kann ja auch, bevor man etwas kauft, das quasi auch so damit nutzen. Einfach quasi damit einsetzen dann.
Ja, spannend. Okay, genau. Also was du gesagt hast, ist mir auch wichtig, weil auch bei eurem Tool, so wie bei jedem, sage ich, das ist nicht der heilige Gral. Mir immer wieder auffällt, dass auch hier bei uns Teilnehmer sich zu sehr verlassen teilweise auf die Bewertung, die in diesen Tools ausgespuckt wird, und dann den Kaufpreis bieten, ne, direkt. Und das ist falsch aus meiner Sicht. Das ist immer ein guter Indikator, oder? Bei euch genauso. Super, weil wie es anhört von der Grundlage. Das ersetzt aber nicht die Ortskenntnis, die Marktkenntnis, ne, dass man sich über die Monate die einzelnen Kaufpreise anschaut, die Assetklassen, die Marktentwicklung. Das ist mir immer ganz wichtig. Aber ein guter Indikator, und was ich sehr gut finde, was du gerade gesagt hast, weil ich habe es bislang noch nicht genutzt, ich werde es auch ausprobieren, dass die Value AG dahinter steht und wirklich Transaktionsdaten. Und vor allem natürlich spannend der Wert des eigenen Portfolios. Aber was ich ja fast als Investor noch spannender finde, ist ja die Einwertung vor Kauf. Dass ich dann auch weiß, wie die Bank das einwerten wird, ne, ohne jetzt die Bank immer wieder anfragen zu müssen, weil ich weiß, dahinter stehen die Daten der Value AG, die ja eben auch die meisten Banken nutzen in Deutschland.
Genau, richtig. Und dann hat man da schon mal einen relativ guten Wert eigentlich, wo man, dass man halt weiß, okay, wie muss ich da jetzt irgendwie an die Sache rangehen.
Okay, ja. Ist das kostenlos aktuell oder?
Es wird auch immer kostenlos bleiben. Also die Grundnutzung wird immer kostenlos bleiben. Wir sind natürlich immer, das hatten wir vorhin ja besprochen, daran interessiert, das Ganze auszuarbeiten, auszubauen. Ist natürlich immer eine Krux, weil unser Portal ist ja für private Verkäufer, Vermieter. Jetzt ist halt die Frage, wie stark sollen wir das Ganze ausarbeiten? Jeder hat seine individuelle Tabelle, die er da irgendwie hat. Also ich denke mal, da werden wir nie mit allem irgendwie auf einen Nenner kommen. Unmöglich. Aber ich würde mal sagen, wenn jemand da eine Idee hat, was er braucht, was er benötigt, dann darf er ruhig an uns herantreten. Und Parteien, die viele Objekte haben, dürfen uns auch eine Excel-Liste schicken, dass wir das dann im manuellen Upload dann einfach hochsetzen. Also wenn du sagst, ich habe meine 20 Einheiten oder 30, dann können wir dir auf jeden Fall mit so einem manuellen Upload auch helfen.
Ja, okay. Ja, spannend, cool. Und gibt es noch einen Unterschied zwischen Wohnungen und Mehrfamilienhäusern? Also habt ihr da eine starke Datenbasis für beide Kategorien, Eigentumswohnung und Mehrfamilienhäuser, oder eher Wohnungen, würdest du sagen?
Da müsste ich mir das nochmal ein bisschen genauer ansehen. Also ich habe mir Stand jetzt erstmal nur die Wohnungen und Häuser, mehr habe ich jetzt auch nicht an Datengrundlage rausgekriegt. Mhm. Das Problem ist halt immer die Aufarbeitung, aber ich denke, Mehrfamilienhäuser haben wir natürlich auch einige, aber natürlich sehr viel weniger als Wohnungen. Ne? Also und da ist auch schwieriger, wie man das halt dann ins Verhältnis setzt, weil man bräuchte halt deutlich mehr Daten von den Mehrfamilienhäusern.
Ja, klar.
Das ist immer ein bisschen schwieriger.
Das heißt, wahrscheinlich habt ihr schon gute Daten von der Value AG für Mehrfamilienhäuser, weil da gehen ja, ne, viele Transaktionen drüber. Aber wahrscheinlich dann weniger eigene Daten, ne, im Vergleich zu Wohnungen.
Ja. Genau.
Also ist die Bewertung wahrscheinlich schon fundiert, weil Value AG auch basiert, aber sozusagen diese Beimischung durch eure Marktdaten, die ja bei Wohnungen sehr gut funktioniert vor allem, das ist da wahrscheinlich so ein bisschen mit mehr Vorsicht, ne, zu genießen.
Ja, ganz, ganz genau richtig. Und man kriegt ja immer, wenn man die Bewertung ja ausspielt, einmal die Daten der Value und dann unten drunter nochmal so eine Art Mischbewertung quasi. Oder die das da rauszieht, und da ist halt noch so ein bisschen was mit hinzugefügt worden, aber es ist alles immer noch so ein Verhältnis, dass es realistischer wird. Ne? Also man darf nicht vergessen, die Daten, die ja für die Value rausspielt, sind tatsächliche Transaktionsdaten, die Differenz mit dem Verhandlungsspielraum sind dann das Angebotspreis dann.
Okay, ja, wenn ihr uns Investoren wirklich catchen wollt, dann macht noch eine Differenzierung rein zwischen Mehrfamilienhaus aufgeteilt und nicht aufgeteilt. Also wenn ihr das nicht drin habt, weil das haben die meisten Tools, die ich kenne, schon noch nicht drin. Weil es ist immer ein Unterschied, ne? Ob du Mehrfamilienhaus global hast als ein Grundbuch oder es auch aufteilst in einzelne Eigentumswohnungen bei der Bewertung auch bei der Bank. Häufig in vielen Märkten.
Ja, das kommt tatsächlich auch noch dann. Also ich weiß, dass wir jetzt Mehrfamilienhäuser im nächsten Schritt auch schon aufteilen. Also da sind wir schon dran, dass man dann das Portfolio so anlegen kann, dass man zu jedem Einheit das separat und auch anlegen kann.
Ja, perfekt. Weil das
Feedback hat uns sogar schon jemand mal durchgegeben, als wir beim Immocation Festival waren. Ah. Und dann haben wir das direkt aufgegriffen und ich glaube, das gibt es schon in Arbeit.
Ah, cool, weil das würde mir sehr helfen. Okay. Ja, genau. Sehr gut. Also in der Summe ein sehr spannendes Tool, dynamische Entwicklung. Ihr habt den Need erkannt und Werte genutzt, ne, aus eurem System und der Value AG vor allem, und habt ein schönes Tool gebastelt, was für uns alle sehr hilfreich sein kann. Auch in der Akquise, wie wir gehört haben. Okay, also ich glaube, wir haben alle inhaltlichen Themen besprochen, die wir besprechen wollten, lieber Hani. Wenn dir noch irgendwas einfällt, dann sag's gerne, was du mitgeben willst den Zuhörern. Aber ansonsten, für mich war das ein extrem spannendes Gespräch tatsächlich, weil ihr habt viele Insights. Du bist nah dran an der Eigentümer, du hast Daten mitgebracht. Wir haben uns die Entwicklung angeschaut, wir haben uns Entwicklung abgeleitet. Vielleicht das nochmal zum Schluss. Prognose. Kannst du dazu was sagen? Im Jahr 2026, wir sind ja jetzt Ende Q1 26. Kannst du dazu irgendwie was sagen aus den Daten und vielleicht aus deiner eigenen Bubble? Das kann jetzt auch
einfach okay.
Glaskugel sein.
Ja, ich bin da immer vorsichtig, was man halt irgendwie sagt, was in der Zukunft passiert. Logisch, ne? Keiner will es irgendwie festsetzen. Aber zumindest letztes Mal hatte ich ja schon irgendwie gesagt, dass es seitwärts irgendwie laufen wird. Plus, minus, ein bisschen hoch und runter. So war es jetzt mehr oder weniger auch. Und ich glaube, das wird so weitergehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Preise ordentlich stark steigen werden. Ich denke mal, sie werden dieses normale Tonus von irgendwie vielleicht -3 bis +3% maximal irgendwie so halten im Kauf und Verkauf. Und die Mieten werden definitiv weiter anziehen. Und zwar ordentlich. Also der Neubau, der reinkommt, es ist noch zu wenig. Das sehe ich auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall, die Mieten werden noch definitiv weiter steigen. Man weiß halt nur nicht, was halt in der Politik so ein bisschen passiert. Das ist halt immer so die schwierige Krux. Und ich glaube, dass die Preise wahrscheinlich in B-Lagen nochmal stärker ranziehen werden, weil meine Annahme ist, und bis jetzt haben wir nur so ein Indiz bisher dafür gehabt, dass die Suchenden ihren Radius ja insgesamt erweitert haben. Nicht, weil sie wollen, sondern weil sie halt müssen. Ne? Also sei es Mietobjekte von ich suche was in der Nähe von meiner Arbeit zu ich pendel schon jetzt eine Stunde, und das ist dann in Orten wie Berlin so Ich habe da mal auch ja in Berlin gelebt, da kennst du ja wahrscheinlich ganz genau, wenn du sagst so, ah, das ist ja ganz nah, ist ja nur eine Stunde Fahrt.
Genau.
Und dann kommst du, und jetzt bin ich ja runtergezogen nach Bayern und dann flippen wir schon aus, so, also jetzt hier in Augsburg, W-Lage, 20 Minuten Fahrt, ah, oh, nee, das ist ja schon viel zu weit, ne? Und ich glaube, was wir aber hier haben, immer mehr Augsburg sind auch schon immer mehr Münchner. Für die ist das dann, ja, ich habe halt nichts so gefunden in München, was bezahlbar war. Dachau war auch schon weg, auch noch zu hoch und die immer mehr Zuzug jetzt hier aus München heraus. Von daher glaube ich, das wird sich in den anderen A-Lagen, also bewegt sich das ganz genauso. Also ich glaube, B-Lagen werden die Preise noch weiter ranziehen. Von daher bin ich mal ja gespannt, ob das so wird.
Ich hoffe. Wir haben ein großes Portfolio in B-Lagen. Deswegen würde mich freuen. Aber ja, spannender Insight auch. Das heißt, können wir beobachten. Vielleicht auch für das Thema Immobilienhandel, ne, lukrativ. Ja, aber vielleicht können wir uns ja in 12 Monaten wiedersehen, lieber Hanni, und nochmal über die letzten 12 Monate sprechen und schauen, ob das so war in B-Lagen. Würde mich freuen, ja. Wenn es so eintritt. Aber genau. Ja, danke dir auf jeden Fall erstmal, dass du die ganze Vorbereitung auf dich genommen hast, der Daten, für deine Zeit, für die ganzen Insights. Und ja, danke, Hanni, und bis zum nächsten Mal.
Alles gleich, danke dir auch. Mach's gut, bis bald.
Ciao. Ciao.
Zum Schluss kleiner Reminder in eigener Sache. Wir sind ja auf der Suche noch nach tollen Ausstellern für das Immocation Festival. Also geh jetzt auf immocation.de/Aussteller. Bewirb dich selber gerne als Aussteller und reih dich ein in eine große, tolle Menge an Ausstellern und Partnern wie die Interhyp, Ohne Makler, Jysk oder Airbnb. Du als Festivalbesucher und selber Investor wünschst dir einen ganz speziellen Aussteller, dann melde dich gerne genauso unter immocation.de/Aussteller und nenne uns dein Wunschunternehmen. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge.